Der heutige Predigttext ist aus dem 1. Petrusbrief, 1. Kapitel, nein, Entschuldigung, 2. Kapitel, der 1. Vers. Also nur ein Vers, leicht zu merken. Dort heißt es: So legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Ein Vers, und bevor man so einen Vers betrachtet oder genauer und in die Lupe nimmt, sollte man ihn lesen im ganzen Kontext. Und was will uns eigentlich Petrus hier in dem 1. Kapitel und im 2. Kapitel vermitteln? Wir haben schon einen Teil gehört aus dem 1. Kapitel. Er schreibt unter anderem, dass wir unsere ganze Hoffnung auf die Gnade Gottes setzen sollen. Und dass wir wiedergeboren sind aufgrund seiner Barmherzigkeit. Und dass wir eine lebendige Hoffnung haben durch die Auferstehung Jesu Christi. Also wiedergeboren, weil Gott barmherzig ist. Nicht wiedergeboren, weil wir gewisse Forderungen erfüllt haben und dann werden wir wiedergeboren, sondern wiedergeboren aus reiner Gnade. Und im Vers 5 heißt es zum Beispiel hier im 1. Kapitel, dass wir bewahrt werden in der Kraft Gottes durch den Glauben. Durch den Glauben zum Heil. Gott ist es, der uns hält in seiner Kraft, der uns trägt in seiner Kraft und der uns bewahrt in seiner Kraft. Gerade jetzt oder gerade besonders jetzt in dieser etwas schwierigen Corona-Zeit. Mit so vielen Bestimmungen und Einschränkungen. Und sowas sollten wir wissen, weil das ist eine Grundlage, oder? Eine Grundlage, die Gnade, die Barmherzigkeit und die Langmut Gottes. Und im 2. Kapitel malt er uns in den ersten Versen, ersten 10 Versen, nochmals eine Grundlage vor Augen. Nämlich das, was wir in Gottes Augen sind. Das Gottesvolk, das Volk Gottes, also nicht jetzt das irdische Israel gemeint, sondern es handelt sich hier um das geistige Volk. Die Berufung der Gemeinde als heiliges Priestertum, als ein geistliches Haus. Und alle, die die Rettung von Jesus Christus angenommen haben, die Vergebung der Sünden, alle, die zu Jesus gekommen sind, alle diese gehören zu diesem geistlichen Haus. Und wir waren vorletzte Woche noch in Ulm. Da sind wir die Donau entlang geradelt und in Ulm sind wir dadurch auch in die Innenstadt gefahren. Und dann standen wir einmal vor diesem Ulmer Münster. Schon gewaltig. Es soll ja der höchste Kirchturm der Welt sein. 163 Meter oder 162 und ein paar. Und trotzdem, so gewaltig dieses Münster ist, es ist eigentlich ein totes Gebäude, ein totes Haus. Und wie Petrus das Haus Gottes meint, ist hier das alles total missverstanden. Denn Petrus schreibt im Vers 4, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, das ist jetzt Jesus, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also wir sollten lebendige Steine sein an diesem geistlichen Haus. Keine toten Steine, wie zum Beispiel beim Ulmer Münster. Alle, die an Jesus glauben und zu Jesus gekommen sind, sind lebendige Steine an dem geistlichen Haus. Diese heilige Priesterschaft. Und normalerweise ist es ja so, wenn von Priestern die Rede ist, dann sind das Vermittler zwischen Gott und Menschen oder zwischen Göttern und Menschen. Sie stehen dazwischen. Sie meinen, sie müssen zwischen Gott oder den Göttern vermitteln und somit verwehren sie eigentlich den Menschen den direkten Zugang zu Gott. Und Juden zum Beispiel hatten ja eigentlich nie einen direkten Zugang zu Gott. Sie brauchten immer die Priester, die Opfer darbrachten. Und nur die Priester durften praktisch Gott nahen und Nur einmal im Jahr durfte der Hohenpriester sogar hinter diesen Vorhang in das Allerheiligste hinein. Dieser Vorhang, das war die Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und als Jesus starb, zerriss er dieser Vorhang von oben nach unten und seitdem ist der Weg frei. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, hat einen direkten Zugang zu Gott. Egal, ob jetzt Jude oder Heide. Jeder hat durch das Blut Jesu Zugang zum Thron der Gnade. Darum ist jeder, der diese Vergebung angenommen hat, diesen stellvertretenden Tod Jesu, oder gehört zu dieser heiligen Priesterschaft. Er ist ein Priester oder eine Priesterin. Er hat Zugang zu Gott und braucht selbst keinen Mittler mehr, Vermittler. Jesus ist selbst der Ritter und der Mittler. Und darum kann auch Petrus schreiben, im Vers 9 zum Beispiel, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkünden, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, aber jetzt Gottes Volk seid. Einst nicht begnadigt, aber jetzt begnadigt. Und hier spricht jetzt Petrus genau von uns. Das sind wir. Und jetzt geht es dem Petrus darum, wie leben diese heiligen Priester dieses heiligen und dieses geistlichen Hauses, wie leben sie in der Welt? Oder wie lebt die Gemeinde in der Welt? Obwohl die Gemeinde ja kein Bürgerrecht hat in dieser Welt. Die Gemeinde Gottes hat kein Bürgerrecht, weil sie nicht von dieser Welt ist. Die Gemeinde Gottes und die Gemeinde Jesu ist eine himmlische Einrichtung. Darum kann auch Petrus sagen, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Sünde, gegen die Seele streiten. Und somit sind wir eigentlich wieder bei diesem ersten Vers, mit dem das zweite Kapitel beginnt. Er verlangt, er fordert von diesen Priestern, von diesem geistlichen Haus, legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und dieses Ablegen wird nicht nur von Petrus gefordert, sondern auch Paulus schreibt im Epheserbrief zum Beispiel, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Oder auch den Kolossern schreibt Paulus, jetzt aber legt auch hier das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Munde. Und auch Jakobus schreibt, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Darum legt ab. Auch bei Jakobus geht ein Grund voraus. Und den beschreibt er im Vers 4 zum Beispiel im ersten Kapitel. Dort heißt es, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Man könnte also sagen, darum, weil ihr ein auserwähltes Priesterschaft sagt, darum legt ab Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und Verleumdung. Darum, weil. Und den Spruch habt ihr sicher auch schon gehört, wo es heißt, werde, was du bist. Werde, was du in Gottes Augen bist. Und wie geschieht es, dieses Ablegen? Was müssen wir tun und was hat Gott schon getan? Paulus zum Beispiel schreibt im Epheser und auch im Kolosser, dass wir den alten Menschen ausgezogen oder abgelegt haben. Schon haben, mit seinen Wandlungen und den neuen Menschen angezogen haben, der erneuert wird zur Erkenntnis dessen, der ihn geschaffen hat. Schlussendlich ist dies alles schon geschehen am Kreuz von Golgatha. Dort wurde uns der alte Mensch ausgezogen und bei unserer Bekehrung wird uns der neue Mensch angezogen. Und das ist nur aus reiner Gnade, nur aus reiner, unverdienter Gnade. Dazu können wir eigentlich gar nichts dazu tun. Das geschah alles, weil Gott barmherzig ist, gnädig ist und langmütig. Und wir können nur dankbar sein für diesen genialen Rettungsplan, den Gott hier hat. Den kann sich eigentlich gar kein Mensch ausdenken. Das ist einfach genial. Also was können jetzt wir tun? Wir können einmal dafür halten, dass es so ist, dass der alte Mensch uns ausgezogen ist. Wir können diese Tatsache oder müssen diese Tatsache einfach akzeptieren. Nun lebe nicht mehr ich, so ist es. Und wir müssen akzeptieren, dass der neue Mensch uns angezogen ist. Auch das ist eine Tatsache, sondern Christus lebt in mir. Und ich glaube, nur auf dieser Grundlage können wir überhaupt diese Forderungen, legt ab, überhaupt angehen. Mit dem Wissen, dass Gott es selbst ist, der das Wohl vollbringt und nach seinem Wohlgefallen. Schauen wir uns einmal diese einzelnen Forderungen an und denken wir daran, es geht um die Macht der Worte. Es geht also um Worte, die wir aussprechen. Es geht jetzt nicht um Taten, die oft den Worten folgen, sondern es geht jetzt momentan um Worte. Worte, ausgesprochen eben von diesem neuen Menschen, die Leben spenden, die aufbauen, die trösten, die Mut machen, die klar sind und die auch nichts beschönigen. Sie benennen auch Falsches nicht als richtig und Richtiges nicht als falsch. Das sind Worte des Lebens, gerade so aufgeschrieben, wie sie hier in der Bibel sind. Im Gegensatz dazu, die Worte unseres alten Menschen, die können oft egoistisch sein, manipulierend, heuchlerisch, hochmütig, zerstörerisch, verletzend. Ja, sie können sogar töten. Man kann sogar mit Worten töten. Also jetzt schauen wir uns einmal diese 5 Punkte dieses ersten Verses an. Legt nun ab alle Bosheit. Bosheit oder böse Taten beginnen meist mit bösen Worten. Und das sollte uns bewusst sein. Wie leicht rutscht uns ein böses Wort über die Lippen. Wir wollen es vielleicht gar nicht, aber es ist so. Und Bosheit beginnt mit dem Hegen von bösen Gedanken anderen Menschen gegenüber. Und diese Bosheit fördert dann Groll und Zorn. Groll und Zorn auf Menschen. Und das kann sich festsetzen wie ein inneres Geschwür, als eine Haltung. Also Bosheit ist eigentlich eine Haltung des Herzens, des alten Herzens, nicht des neuen, des alten Herzens. Man steht den Menschen, den anderen Menschen, egal ob es das jetzt Geschwister in der Gemeinde sind oder am Arbeitsplatz oder sonst irgendwo, man steht den Menschen nicht mehr wohlwollend gegenüber oder segnet gegenüber, sondern man sieht nur das Schlechte und das kann sich festsetzen im alten Menschen. Das muss uns bewusst sein, wir sind im Prinzip von unserer alten Natur so gestrickt, leider. Darum müssen wir unser Herz prüfen, ob wir irgendwo noch Groll in uns haben oder Bosheit anderen Menschen gegenüber. Wir schaden hier nicht nur den anderen Menschen, sondern wir schaden ja uns eigentlich selbst damit. Und ich sage extra uns, weil ich mich da selbst einschließe. Ich kenne das ja auch, diese Gedanken, die kommen über andere Menschen. Zweitens heißt, legt ab allen Betrug. Betrug hängt eigentlich mit Unehrlichkeit zusammen. Und das ist mehr als wie nur eine Notlüge. Das ist bewusst und berechnend etwas Falsches sagen und etwas Falsches weitergeben. Und Betrügereien gibt es ja in so vielen Formen, in so vielen Facetten. Man macht nur eine kleine falsche Angabe, vielleicht bei der Versicherung. Dann verspricht sich dadurch einen Vorteil. Man macht eine kleine falsche Angabe bei einer Steuererklärung, weil man denkt, der Staat nimmt einem sowieso so viel weg. Man bezahlt keine Mehrwertsteuer und arbeitet oder schwarz und betrügt eigentlich so den Staat und die Menschen, die den Staat bilden. Und die große Ausrede ist doch dann oft, das machen sowieso alle. Oder man schummelt bei Prüfungen, weil man sich ein besseres Ergebnis erhofft. Man schummelt und betrügt und beruhigt sich selbst oder sein eigenes Gewissen, indem man sich einredet, das machen sowieso alle. Das mag vielleicht stimmen, dass in der Welt das so abläuft. Wir sehen das im Großen und das läuft auch so im Kleinen ab. Aber wir haben ja schon gehört, wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir sind entrückt praktisch von dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt als Gemeinde. Die Gefahr, unehrlich zu sein, lauert hinter jedem Busch. Da sind wir immer wieder gefordert, hier uns zu prüfen. Und wir sollten uns prüfen, ob wir irgendwo betrügerische Gedanken hegen. Wir schaden uns dann nämlich selbst in unserem geistlichen Leben. Dritter Punkt, wer legt nun ab? Alle Heuchelei. Heuchelei hängt auch mit Unehrlichkeit zusammen. Wer heuchelt, ist auch ein Betrüger, der vorgibt, etwas zu sein, was er nicht ist, der seinem Gegenüber etwas vormacht, um besser dazustehen. Heuchelei und Hochmut, finde ich, sind Geschwister. Und wir kennen sicher das Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall. Steht übrigens auch in der Bibel, in den Sprüchen. Und wenn man von Heuchlern spricht, dann denken wir doch gleich an die Pharisäer. Der Pharisäer ist sozusagen der Prototyp eines Heuchlers. Die glaubten sogar, sie könnten Gott was vormachen. Sie glaubten, sie seien reich in Gott, weil sie dachten, sie wären besser wie die anderen und merkten gar nicht, wie armselig sie sind. Heucheln heißt täuschen, den anderen täuschen. Ich habe da einmal ein Kärtchen gelesen, darauf stand, die Menschen sind nicht immer das, was sie scheinen, doch selten etwas Besseres. Ich denke, da liegt viel Wahrheit in dem Spruch. Und Jesus bezeichnete selbst jene als Heuchler, die Schuld und den Fehler immer bei anderen finden oder suchen. Und nicht bei sich selber. Darum sagt er, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Das sind die Heuchler. Und auch hier müssen wir unser Herz prüfen, ob wir anderen Menschen was vormachen, nur um besser dazustehen. Punkt 4, wer legt nun ab allen Neid? Neid ist ein Gefühl, das entsteht, wenn man meint oder wenn man sieht und hört, dass es anderen Menschen besser geht, dass sie irgendwo einen Vorteil haben, dass sie irgendetwas haben, das wir auch gern hätten. Der andere hat ein schöneres Haus oder ein besseres Auto. Die andere ist schöner, die ist schlanker, besser gekleidet, hat mehr Geld, kann sich einen schöneren Urlaub leisten und so weiter und so weiter. Also überall, wo wir denken, wir haben hier einen Mangel, kann Neid aufkommen. Und der kommt oft auf, ohne dass wir es wollen. Aber wir müssen wissen, das ist eine Regung des alten Menschen. Wenn ich das auch hätte, was andere hätten, haben, dann ginge es mir besser. Dann würde ich mich auch wohl fühlen. Das sind so Gedanken, die Neid produzieren. Und ich glaube auch, dass Eifersucht eine Form von Neid ist. Ein Eifersüchtiger möchte ja auch einen Menschen besitzen. Er möchte einen Menschen haben, über ihn bestimmen. Und was Eifersucht ausrichten kann, das haben wir vielleicht schon gehört oder vielleicht schon selbst erlebt. Eifersucht und Neid ist ein bohrendes Gift, das einem innerlich vergiftet, das einem innerlich unzufrieden macht und schlussendlich unsere Worte zynisch oder gehässig werden lässt. Darum müssen wir auch hier uns prüfen, haben wir ein unzufriedenes Herz oder sind wir zufrieden mit dem, was Gott uns schenkt? Worte des Friedens, wohlwollende Worte, kommen dann über unsere Lippen, anderen gegenüber. Petrus schreibt zum Beispiel in seinem Brief auch, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Er hat uns alles geschenkt. Alles, was wir brauchen, hat er uns geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Durch seine Herrlichkeit und durch seine Tugend. Durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Damit ihr durch dieselbe göttliche Natur teilhaftig werdet. Nachdem ihr dem Verderben entflohen seid. Also auch hier müssen wir unser Herz prüfen. Haben wir neidige Gedanken in uns? Oder sind wir dankbar für alles, was er uns geschenkt hat? Fünftens und der letzte Punkt. Legt nun ab alle Verleumdungen. Zu Verleumdungen könnte man auch sagen, üble Nachrede, böser Tratsch, gemeiner Tratsch, gegenseitige Beschuldigungen. Ist uns bewusst, wie leicht wir hier hineingezogen werden können? Wir wollen das vielleicht gar nicht, aber es geht ruckzuck. Man redet über jemanden, der nicht anwesend ist. Man redet sozusagen hinter seinem Rücken. Solange man nun positiv über jemanden redet, ihn sozusagen höher achtet als sich selbst, ist das ja okay. Das ist keine Verleumdung, das ist eine Achtung. Man achtet den anderen höher als sich selbst, wenn man also positiv über jemanden redet. Aber wenn man über jemanden schlecht redet oder nur das Negative hervorzieht, dann zerstört man seinen Ruf, seinen Leumund. Weil Verleumdung hängt mit Leumund zusammen. Man zerstört seinen Leumund. Man zerstört seinen Ruf. Warum? Um besser dazustehen. Um selbst besser dazustehen. Man erhöht sich selbst und wird so zum Ankläger. Sehen wir, dass wir mit Tratsch, mit Gerede viel anrichten können. Das ist eine ernste Sache. Üble Nachrede, Tratsch und Klatsch sind Gift für jede Gemeinschaft. Und hier ist es egal, ob das der Musikverein ist, der Bienenzuchtverein oder der Kegelclub. Wenn darin getratscht wird, negativ, schadet es der Gemeinschaft. Und man macht sich schuldig vor Gott. All diese menschlichen Eigenschaften, das sind Werke des Fleisches, des alten Menschen, die Bosheit, der Betrug, Heuchelei, Neid und Verleumdung. Sie belasten und zerstören Beziehungen. Darum sagt Gott, legt sie ab, weil wir neu gemacht worden sind. Christus lebt in uns, wir sind neu. Und er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Das heißt, das geht nicht ohne Kampf ab. Kampf gegen das eigene Ich, Kampf gegen die alte Natur, die sich ja immer wieder bemerkbar machen will und immer wieder uns in das alte Fahrwasser ziehen will, dass wir uns dagegen ankämpfen und sagen, in Christus sind wir etwas Neues, neue Geschöpfe. Ohne diese Erkenntnisse, was wir in ihm sind, nämlich begnadigte Sünder, und was wir in ihm sind, ein geistliches Haus, eine heilige Priesterschaft, ohne diese Erkenntnis, was uns in ihm alles geschenkt wird, schaffen wir das nicht. Ohne seine Hilfe verlieren wir diesen Kampf. Darum schreibt er auch, lasst euch in eurem Wesen umwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, durch eine neue Ausrichtung, die Ausrichtung auf Gott. Er will uns verändern und das ist die große Botschaft, die gute Botschaft und die große Hoffnung. Zum Schluss habe ich jetzt noch eine Frage. Wer möchte gerne gute Tage sehen? Also, dass es die Gesundheit passt, dass es mit der Arbeit passt, dass es in der Ehe passt, eben halt gute Tage. Wer möchte solche gute Tage sehen, da bitte ich jetzt einmal um ein Handzeichen. Gut, dann machen wir die Gegenprobe. Wer möchte schlechte Tage sehen? Niemand. Ja, ich habe mir das so vorgestellt, okay. Aber darum will ich euch noch einen Ratschluss mitgeben. Und zwar ist der Ratschliff nicht von Peter, sondern von Petrus auch. Dort schreibt er zum Beispiel, denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Ja, Herr Jesus Christus, wir brauchen dich, dass du uns unser Reden bewachst und bewahrst, dass du unsere Zunge bewachst und bewahrst, dass du kontrollierst, was über unsere Lippen kommt, dass es nichts Böses ist, nichts Verleumderisches, nichts Neidiges, sondern dass es Worte des Segens sind. Und ich danke dir auch, dass wir immer zu dir kommen können, wenn wir wieder fehlen, wenn wir wieder in das alte Fahrwasser fallen, wenn wir wieder reagieren aus unserer alten Natur. Wir kommen zu dir und wir haben bei dir Vergebung, weil du für uns gestorben bist am Kreuz. Dafür danke ich dir jetzt. Lob und Preis sei dir. Amen. Amen.